NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des NDR Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Thema heute Gaming und Popkultur. Gaming, also digitale Spiele auf PCs, Konsolen, Smartphones oder Tablets, ist längst kein Nischenphänomen mehr, sondern ein Leitmedium. Also auch ein sehr großer Erfahrungsspielraum, um Popkultur zu erleben, gerade für junge Menschen. 89% der 16- bis 29-Jährigen tauchten im Jahr 2025 in Gaming-Welten ein. Aber auch die Anzahl in den höheren Altersgruppen wächst. Das Durchschnittsalter von GamerInnen in Deutschland liegt bei knapp 40 Jahren. Rund 30% der Haushalte in Deutschland besitzen mindestens eine Spielkonsole. Und 2025 betrug der Umsatz im Gaming-Markt in Deutschland rund 9,4 Milliarden Euro. Und zwar wurde das verdient mit diesem gesamten Portfolio ausgegeben für Spiele, Hardware, Abonnements, Gebühren und Ingame-Käufe. Welche Rolle aber spielt Popkultur in diesem ganzen Kontext? Wie wird Musik in Spiele implementiert und ist das virtuelle Musikerleben ein anderes als das analoge? Wie verschränken sich Fan-Communities zwischen virtuellen und analogen Welten? Beim aktiven Gaming, beim Streaming und im E-Sport. Darüber spreche ich in der heutigen Ausgabe des Nachtclub Überpop mit Experte Tobias Kirchner aus Hamburg. Und hier im Hintergrund hören wir bereits eine markante Gaming-Musik, die Tobias mitgebracht hat. Denn beim Nachtclub Überpop ist es schöne Tradition, dass die Gäste Songs und Sounds zum Thema vorschlagen. Das hier ist Dire Dire Dogs. Bei dieser Musik handelt es sich um einen Klassiker aus dem Kosmos von Super Mario, der berühmtesten Videospielfigur der Welt, die in den 80er Jahren entstand. Dire Dire Dogs wurde komponiert von dem japanischen Pianisten Koji Kondo für Super Mario 64. Dieses Nintendo 3D Action Adventure ist 1996 in Japan und Nordamerika auf den Markt gekommen, ein Jahr später in Europa und Australien. Mitgebracht hat diesen Soundtrack, wie gesagt, mein heutiger Gast, der Journalist Tobias Kirchner. Mit ihm spreche ich über Gaming und Popkultur. Tobias hat ganz klassisch im Lokaljournalismus angefangen, und zwar in Dithmarschen. Dort hat er die Digitalisierung vorangetrieben und Online-Formate entwickelt, hat aber auch Interviews geführt, die Oma von nebenan interviewt, aber auch Robert Habeck. Und von Dithmarschen aus ging es dann nach Hamburg, unter anderem zur deutschen Presseagentur, zur Tochterfirma Use the News und auch zum Spiegel. Heute arbeitet Tobias freiberuflich, unter anderem für das Magazin GameStar und für die Zeit. Und er ist Experte für Games, E-Sport, Popkultur, Kunst, Digitalisierung und Gesellschaft. Herzlich willkommen, Tobias.
Vielen Dank für die Einladung.
Dire Dire Dogs, was wir hier soeben halb im Hintergrund gehört haben, also die Musik zu Super Mario 64. Was verbindest du damit?
Ja, ich habe das jetzt mal so ganz stellvertretend mitgebracht, weil das, glaube ich, für sehr viele, die mit Videospielen, vor allen Dingen in den 90er Jahren, so wie ich, aufgewachsen sind, so ein sehr ikonischer, nostalgischer Klang ist. Und in den 90er Jahren haben die Videospiele eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht, gerade was die Musik angeht. Und was wir da jetzt gehört haben, ist noch der klassische, wird heute oft genannt Chiptune oder Bittune. Nintendo 64 stand für 64-Bit. Das war damals so quasi der technische Standard, den man damals noch hatte. Und es war das letzte Mal, dass man diesen Bittune noch gehört hat auf einer Videospielkonsole, bevor es dann ins CD-Zeitalter ging. Und für mich ganz persönlich, so wie für viele Kinder damals, kam es auf das Umfeld drauf an. Also ich habe selber gar kein Nintendo 64 besessen, es hat sich nicht in unserem Haus befunden, aber mein Cousin hatte so eine Konsole und ich habe dann Mario 64 gespielt. Und das war für mich so ein Erweckungserlebnis, weil es das erste Mal war, dass ich ein 3D-Videospiel spielen konnte. Und bis heute, wenn ich diese Musik höre aus einem Wasserlevel, was man vielleicht so ein bisschen auch an dem Songtitel erahnen kann, bringt mich das so ein bisschen immer an diese Zeit zurück.
Also hat dann auch viel damit zu tun, Erinnerungen zu aktivieren, wenn man das heute hört. Welche Funktion hatte denn Musik damals in den Videospielen? Das diente dann eher der Untermalung und der Dramaturgisierung, oder?
Ja, also aufgrund der technischen Limitierungen, die die Konsolen damals hatten, also vorher das 16-Bit-Konsolenzeitalter mit Super Nintendo, was vielen wahrscheinlich ein Begriff sein wird, da konnte man eben nicht so komplexe Musik darstellen, weil die Daten das einfach nicht rüberbringen konnten. Und das hat dann für diesen einzigartigen Klang gesorgt, der heute eben immer noch so ikonisch ist. Und es war dann vor allen Dingen Hintergrundmusik, aber auch zum Beispiel bei Super Mario kennt man ja vielleicht diesen Power-Up-Sound, wenn er einen Pilz aufsammelt und stärker wird, oder bei Legend of Zelda auch ganz ikonisch, wenn sich die Musik langsam steigert, wenn man eine Kiste öffnet und am Ende die erlösende Fanfare erschallt und das Item enthüllt wird, was in der Kiste ist. Da wurde damals auf sehr kreative Art und Weise mit diesen Limitierungen umgegangen und das wirkt auch bis heute noch nach.
Du hast uns jetzt noch eine weitere Musik mitgebracht. Und zwar gehen wir da in die Nullerjahre zu einem Spiel, wo Musik eben nicht nur Begleitung oder Verstärkung ist, sondern ganz zentrales Element. Guitar Hero, 2005 in den USA veröffentlicht, 2006 in Europa. Da habe ich noch eine vorgeschaltete Frage. Ist das eigentlich nach wie vor üblich, dass Spiele mit so einer Zeitverzögerung dann erst in Europa veröffentlicht werden? Es ist ja so wie früher bei den Kinofilmen.
Ja, heutzutage gibt es das tatsächlich nicht mehr. Das ist eher so ein Phänomen aus den 90er Jahren und frühen 2000ern. Insbesondere bei Spielen aus dem japanischen Raum ist das oft vorgekommen. Da gab es sogar oft den Fall, dass Spiele es gar nicht in den Westen geschafft haben. Und Europa war auch ganz oft bei den Konsolenveröffentlichen immer die Letzten in der Rangfolge. Das gibt es heute nicht mehr. Heute spricht man meistens von einem globalen Release.
Und bei Guitar Hero, was war da das Besondere für dich als Spieler und wie hast du da Musik erlebt?
Ja, ich habe das auch so ein bisschen mitgebracht, weil das so ein sehr starker musikalischer Erweckungsmoment für mich eigentlich war. Noch viel mehr als so Videospiel-Event. Moment war es für mich ein musikalisches Ereignis. Und bei Guitar Hero ist das so, dass auf dem Fernseher läuft quasi die Noten sozusagen, die man dann auf einer Plastikgitarre, die dann etwas kleiner ist als eine klassische E-Gitarre, nachspielt. Also sehr versimpelt. Also man muss da nicht jahrelang Gitarre üben, um Highway to Hell spielen zu können, sondern man kann das in relativ kurzer Zeit und fühlt sich dann wie ein Rockstar, vereinfacht gesagt. Und für mich war das so der erste Berührungspunkt mit Rock- und Heavy-Metal-Musik. Also ich habe da das erste Mal Musik von Iron Maiden gehört oder habe mal einen Song von Metallica gehört, der nicht Nothing Else Matters oder Enter Sandman war, der sonst immer im Radio lief. Und das hat mich so stark geprägt, dass ich dann ein halbes Jahr später die Konsole mit Guitar Hero verkauft habe, um mir von dem Geld damals eine E-Gitarre zu kaufen und angefangen selber Musik zu machen. Und da sind viele musikalische Dinge bei mir hängen geblieben, die ich heute immer noch gerne höre.
Aber das finde ich ja schon eine ganz interessante Entwicklung. Also du bist jetzt mit Metal irgendwie nicht im Jugendkulturzentrum oder so in Berührung gekommen, sondern dann wirklich in den digitalen Welten. Aber das ist dann halt ins Analoge übergesprungen. Das ist ja im Endeffekt auch toll, ne? Diese Rückkopplung dann.
Total. Also ich habe dann eine sehr kurze, aber sehr intensive Zeit mit diesem Spiel gehabt und einfach, weil mein Umfeld nicht so viel mit dieser Musikgenre zu tun hatte, kam das so an mich auch nicht ran. Und ich kannte dann eben jetzt nur so die aktuellen Pop-Hits zum Beispiel. Und das war das, was ich musikalisch mitbekommen habe. Und da hat sich dann nochmal eine komplett neue Welt für mich aufgetan, die ich sonst vielleicht erst viel später oder vielleicht auch gar nicht entdeckt hätte für mich.
Wir hören ja gleich rein in einen Song von Heart, Barracuda, vom Album Little Queen aus dem Jahr 1977, eine US-Rockband aus Seattle. Der Song, war der jetzt besonders schwierig oder einfach zu spielen bei Guitar Hero?
Ich glaube, Ich glaube tatsächlich, gute Frage. Ich glaube tatsächlich war es relativ am Anfang des Spiels. Und das Spiel hat das dann auch entsprechend klug gemacht, dass man am Anfang eher so die pop-rockigen, etwas zugänglicheren Songs hatte. Und dann später kam dann sowas wie One von Metallica mit diesem absurden, fast 2 Minuten langen Solo, wo man dann ganz schnell die Tasten hämmern musste. Und der Song war tatsächlich etwas leichter, ja, das stimmt.
Das Spiel wurde ja 2011 eingestellt. Warum hat sich das nicht durchgesetzt?
Ich glaube, das war einfach schon ein Trend, kann man sagen. Also das erste Guitar Hero 2005, da gab es dann einfach einen Hype, weil das war komplett neu und es war halt spannend. Es war ein tolles Partyspiel. Später kam zu den Gitarren auch noch ein Schlagzeug dazu. Man konnte Bass spielen. Es gab die Gesangsebene noch, also ähnlich wie auch bei den SingStar-Spielen, die manche vielleicht auch kennen. Dann hatte man eine Karaoke-Maschine, eine Gitarre, eine Bass, eine Schlagzeugmaschine, alles in einem. Konnte sich mit Leuten zu Hause treffen und dann eben Rock, Pop, Metal-Hits zusammen nachspielen und es war super niedrigschwellig. Es gab verschiedene Schwierigkeitsgrade, also jeder ist da sofort reingekommen. Aber irgendwann hatte man dann vielleicht doch keine Lust mehr und dann stand das ganze Plastikzeug in der Wohnung rum und hat Platz weggenommen und dann war der Hype so ein bisschen vorbei und die Lust daran auch. Und dann ist es so nach und nach verschwunden und die Spiele haben sich dann in dieser Zeit auch nicht mehr wirklich weiterentwickelt. Irgendwann gab es dann keine Instrumente mehr, die man noch mit hätte hinzufügen können. Und es wird immer noch zum Teil gespielt, also es gibt da auch noch Abwandlung von und es gibt ein paar Enthusiasten. Es wurden auch Weltrekorde aufgestellt, wer die meisten Punkte holt. Aber es ist schon jetzt nur noch eine ganz kleine Gruppe, die diesen Spielen weiterhin treu ist.
Es ist ja immer viel die Rede von der Gamification von Popkultur, also einem immer spielerischeren Zugang, auch mit Belohnungssystemen etc. Kann man das so als Vorstufe dieser Entwicklung sehen, also so ein Spiel wie Guitar Hero?
Es hat das auf jeden Fall in die Masse gebracht und auch in den Westen gebracht. Was man aber tatsächlich sagen muss, diese Art von Spiel, also dieses Rhythmusspiel, das gibt es auch schon länger in Japan. Also es gibt da zum Beispiel Taiko no Tatsujin, da hat man diese klassische traditionelle japanische Trommel, auf die man dann einhaut und das kommt vor allen Dingen aus der Arcade-Kultur in Japan, also in öffentlichen Spielhallen, wo man das spielen kann. Und das Spielprinzip ist tatsächlich nahezu identisch, also es tauchen Punkte auf und man muss im richtigen Rhythmus auf die Trommel hauen. Oder in den 90ern gab es Dance Dance Evolution, was heute immer noch populär ist, diese Tanzmatten, auf denen man dann die richtigen Tanzschritte machen muss. Ist ein ähnliches Prinzip. Man hat Symbole, die passend zur Musik dargestellt werden und man hüpft dann auf diesen Matten rum. Also da hat das schon stattgefunden und ich nehme mal an, dass denn damals der amerikanische Entwickler von Guitar Hero dieses Prinzip so ein bisschen umgewandelt hat und dann eben mit westlicher Rock- und Metal-Musik umgesetzt hat.
Und wir hier beim Nachtclub Überpop, wir hören jetzt mal rein in Barracuda von Heart.
So, this ain't the end, I saw.
Barracuda von Heart hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Thema heute Gaming und Popkultur mit dem Experten und Journalisten Tobias Kirchner zu Gast. Und Tobias, du hast uns einen weiteren Song mitgebracht und zwar aus dem Soundtrack zu Grand Theft Auto Vice City, entwickelt von Rockstar North und 2002 veröffentlicht von Rockstar Games, Teil der großen, sehr erfolgreichen Grand Theft Auto Serie. Und wir begeben uns hier in eine fiktive Stadt in den 80ern, die sehr an Miami erinnert. Und entsprechend alt ist auch der Song Out of Touch von Hall and Oates aus dem Jahr 1984. Wie ist der Song denn in das Game eingebunden?
Da muss man vielleicht einmal kurz sagen, wie die GTA-Spiele allgemein funktionieren. Also man befindet sich da eben in dieser Stadt und hat eine offene Spielwelt und kann dann mit seiner Figur dort herumlaufen und in Autos steigen, durch die Gegend fahren. Und in den Autos gibt es Radiostationen passenderweise. Sehr viele unterschiedliche Radiosender, alle Genres werden bedient. Und natürlich in GTA Vice City, was in den 80er Jahren in Miami spielt, hat man einen Großteil der ikonischen 80er Jahre Hits. Und die hört man dann, ich würde sagen, zu drei Viertel der Spielzeit hört man diese Songs in dem Spiel.
Und ja, da sind wir auch wieder ein bisschen beim Thema Nostalgie. Wie wichtig ist das für dieses ganze Setting? Das ist ja dann schon nochmal eine extreme Sinneserfahrung, dann eben diese Retro-Sounds auch zu hören, während man spielt.
Ja, vor allen Dingen finde ich es spannend, weil das Spiel ist ja 2002 erschienen und bezieht sich auf ein Jahrzehnt, 20 Jahre davor. Und ich als jemand, der in den 90er Jahren aufgewachsen ist, hat die 80er Jahre natürlich nicht erlebt, aber hat aufgrund dieses Spieles eine gewisse Nostalgie für die Ästhetik und für die Klänge, für die Mode der 80er Jahre entwickelt. Und das geht ganz vielen in meinem Umfeld so, die auch in ihrer Jugend dieses Spiel gespielt haben, dass man aufgrund, und das finde ich ist auch so ein schöner Aspekt, nochmal für Videospiele, diese gesellschaftliche und popkulturelle Bedeutung, die sie dadurch entwickeln, dass sie uns quasi ein Jahrzehnt, was so real dargestellt wird in diesem Spiel und durchaus authentisch ist, auch wenn es eine fiktive Stadt ist, nochmal anders zugänglich macht. Und klar haben das dann auch Leute gespielt, die in den 80er Jahren schon gelebt haben, aber eben auch nochmal eine ganz neue Generation, die so nochmal auf eine ganz andere Weise, wie vielleicht auch ein Film, Zugang zu diesem Jahrzehnt bekommt.
Ja, also auch ein bisschen popkulturelle Aufklärungsarbeit. Und im November 2026 erscheint jetzt nach 13 Jahren Pause GTA 6. Zum einen, warum diese lange Pause und was erwartet die Fans da? Wird es da auch nette popkulturelle Features geben womöglich?
Du hast ja schon gesagt, GTA sehr erfolgreich. GTA Vice City war tatsächlich, würde ich sagen, auch so der erste große Durchbruch, aber es kam in einen Superlativ nach dem anderen und GTA 5 hat das alles nochmal getoppt und diese lange Wartezeit ist, glaube ich, ein Luxus, den sich der Entwickler einfach erlauben kann, weil sie so viel Geld mit ihren Spielen machen, dass sie sagen können, ja, wir bringen jetzt einmal im Jahrzehnt ein Spiel raus und ruhen uns auf unserem Erfolg auch so ein bisschen aus. Dementsprechend hoch sind natürlich aber auch die Erwartungshaltung. Also jetzt im Vorfeld wird auch von riesigen Produktionsbudget in mehreren Milliarden Höhen geredet und es ist mit Abstand das meist erwartete Spiel, wahrscheinlich der vergangenen 10 Jahre. Es wurde mehrfach verschoben, sogar die Tagesschau hat drüber berichtet und das für so wichtig befunden, dass GTA 6 wieder erneut verschoben wurde. Es kommt jetzt Ende des Jahres. Und ja, was erwarten die Fans? Wahrscheinlich eine ganze Menge. Also Rockstar ist dafür bekannt, den amerikanischen Traum auf gewisse Art und Weise immer satirisch auseinanderzunehmen in ihren Spielen. Also man spielt Leute, die es geschafft haben, man spielt Leute, die es noch schaffen wollen, dabei aber auf Widerstände treffen und vielleicht auch mal scheitern und nicht so schöne Dinge erleben in dieser Gesellschaft. Und GTA 6 kehrt auch wieder zurück nach Vice City das erste Mal, aber jetzt in der Gegenwart. Und so super viel weiß man noch nicht von dem Spiel tatsächlich. Das ist natürlich ein groß gehütetes Geheimnis. Es gibt immer wieder Trailer, wo man sieht zum Beispiel, dass jetzt Content Creator mehr im Mittelpunkt stehen sollen. Es soll auch um Musiklabels gehen. Also man wird da sicherlich viele popkulturelle Bezüge auf die Gegenwart, vor allen Dingen auf die amerikanische Gegenwart haben in diesem Spiel, die sicherlich auch die ein oder andere Spitze enthalten wird.
Spitze meinst du dann auch politischer Natur oder trauen sie sich dann doch nicht so sehr daran, jetzt gegen Trump zum Beispiel zu schießen?
Ja, das ist eine gute Frage, ob die sich das trauen. Wird man sehen. Letztlich können die sich, glaube ich, schon eine ganze Menge erlauben, einfach aufgrund ihres Status, den sie sich erarbeitet haben. Aber ich denke, es wird wahrscheinlich subversiver sein. Also es wird jetzt nicht den Trump-Abklatsch geben, denke ich mal, der da auseinandergenommen wird. Aber es wird sicherlich auch darauf Bezug genommen.
Ja, und wir tauchen jetzt noch mal ein bisschen ein, und zwar in das Jahr 1984. Hall & Oates, Out of Touch vom Album Big Bam Boom. Bitte sehr. Hall & Oates hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast ist Tobias Kirchner. Er ist Experte für Gaming und E-Sport. Wir reden entsprechend über Gaming und Popkultur und jetzt in diesem Fall weiterhin darüber, wie Popkultur im Gaming implementiert wird. Wir machen einen Sprung vom Soundtrack zu Videospielen, von Radiostationen in Videospielen zu Konzerterlebnissen und zwar am Beispiel von Daft Punk und Fortnite. Fortnite, kurz noch erwähnt, ein plattformübergreifendes Online-Spiel, entwickelt von der US-Firma Epic Games. Rund 120 Millionen monatlich aktiv Spielende weltweit, vor allem bekannt durch seinen Battle Royale-Modus. Da springen 100 Spielende über einer Insel ab und kämpfen gegeneinander. Also ein sogenanntes Survival-Shooter-Spiel, wo man sich dann eben letztlich auch gegenseitig eliminieren muss. Daher ist das Spiel auch immer wieder in der Kritik. Es braucht aber auch jede Menge Geschick am Controller, Strategie, Glück, welche Items findet man. Das wird Tobias uns gleich auch noch weiter erzählen. Jetzt aber zu Daft Punk, die Experience im September 2025. Ein Konzerterlebnis. Währenddessen waren 1,5 Millionen aktiv Spielende am Start. Was genau fand da eigentlich statt, Tobias?
Ja, diese Konzerte in Fortnite, die gibt es schon seit ein paar Jahren und sind immer wieder auch Social-Media-mäßig große Ereignisse. Und was da passiert ist, dass man in dieser Spielwelt Teil eines interaktiven Konzertes wird, was dann natürlich nicht die Limitierung hat, die jetzt ein analoges Konzert hat. Und man geht dann mit seiner Spielfigur hin und erlebt dann quasi einfach ein Konzert, was dann in der Spielgrafik dargestellt wird. Und bei Daft Punk war das jetzt so, es gab 31 Daft Punk Songs, die dort abgespielt wurden. Und drumherum wurde aber auch so eine kleine virtuelle Erlebniswelt geschaffen. Also es gab nochmal eigene Minispiele und es gab eigene Skins, also Ausrüstungsgegenstände und kosmetische Anpassungen für die eigene Spielfigur, die dann entsprechend der Daft Punk Ästhetik zu der Zeit im Spiel vorhanden waren.
Und musste man sich da ein Ticket für kaufen? Also jetzt wie beim regulären Konzert, gab es da ein Ticket-War, wie man mittlerweile sagt, eine Schlacht um die Eintrittskarten?
Ja, das ist wahrscheinlich der Vorteil, dass es da keine Ticketbörse gibt, die Preise nach oben schnellen lässt, sondern man konnte da dann einfach so dran teilnehmen und dieses Konzert dort erleben.
Und wie würdest du das vergleichen zum analogen Konzerterlebnis? Also es gibt ja eben die interaktiven Parts und man hat das Musikerlebnis. Man hört wahrscheinlich die Musik sogar besser, wenn man irgendwie einen Kopfhörer auf hat. Hat man denn auch ein Gefühl von Verbundenheit zu den anderen 1,5 Millionen, die dann zumindest bei der Erstausstrahlung mit dabei waren?
Also es ersetzt natürlich nicht die analoge Konzerterfahrung. Man singt und grölt da jetzt nicht mit den anderen Leuten mit oder tanzt oder hat eben diese Interaktion, die man auf einem analogen Konzert hat. Aber ich glaube, gerade auch für junge Menschen, die vielleicht noch nie auf einem Konzert waren oder auch Menschen, die sich ein Daft Punk-Ticket nicht leisten können, insbesondere in den USA sind Konzerttickets mittlerweile sehr, sehr teuer geworden, kann das durchaus nochmal eine andere Erfahrung sein. Es ersetzt sicherlich nicht das analoge Konzert, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Alternative für Menschen, die sich das entweder nicht leisten können, vielleicht auch nicht trauen oder eben auch noch zu jung sind.
Mhm. Und du hast ja gerade schon von den Skins gesprochen, von den Ausrüstungsgegenständen. Das beinhaltet ja auch Mode, Outfits, Looks, die man sich dazu legen kann. Lässt sich da so eine Art individueller Ausdruck über Popkultur vielleicht auch anders ausprobieren als in der realen Welt, als im analogen Raum? Also zum Beispiel auch für introvertierte Menschen, die sich jetzt mit so einem extravaganten Look gar nicht auf die Straße trauen würden.
Bestimmt. Man muss dazu sagen, dass so ein Spiel wie Fortnite, was grundsätzlich erstmal kostenlos ist, also jeder kann sich das runterladen, wenn man einen PC oder eine Konsole besitzt, die das abspielen kann, und man kann es dann einfach spielen. Und die Spiele finanzieren sich dann eben oft genau über diese zusätzlichen Skins, kosmetischen Erweiterungen. Und man muss es nicht machen. Es hat keinerlei spielerischen Mehrwert. Aber für viele ist das unglaublich wichtig. Und ein Großteil der Einnahmen der Hersteller kommt dann eben auch genau aus dieser Quelle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Daft Punk-Fan bin und gucke mir das Konzert an und sehe, okay, jetzt gibt es zu der Zeit auch noch den die Daft Punk, den Daft Punk Helm, den ikonischen Daft Punk Helm. Und den gibt es dann nur zu diesem Zeitraum. Das schafft natürlich auch die Angst, das zu verpassen. Das kann man vielleicht auch kritisch sehen, weil man dann nur in diesem Zeitraum diesen Helm erwerben kann. Aber ich kann mich dann dadurch quasi als jemand identifizieren, der an diesem Event teilgenommen hat, als jemand, der Daft Punk toll findet. Und das schafft natürlich nochmal eine andere Ebene von, wie ich meine Interessen und Leidenschaften nochmal darstelle, wo man sich jetzt nicht unbedingt mit einem Daft Punk-Helm auf die Straße sonst trauen würde. Man kann dann natürlich auch sagen, ich mache was möglichst Albernes, weil ich finde es irgendwie witzig, dass ich aussehe wie eine Banane. Oder ich möchte cool aussehen und kaufe mir immer die neuen Sonnenbrillen oder wie auch immer und kann dann vielleicht sich da nochmal anders ausleben als in der realen Welt.
Wenn wir mal bei dem Beispiel Daft Punk Helm bleiben, zum einen, von welcher Preisklasse reden wir da so ungefähr für so Skins und weitere Items?
Also das Limit ist nach oben offen, also die Hersteller trauen sich auch immer mehr. Also es gibt dann auch mal Pakete, die sind jenseits der 50 Euro. Kleinere Items liegen dann da eher so bei wenigen Euro. Es gibt oft auch mal Angebote und eben diese limitierten Geschichten. Und da ist das Limit offen. Es wird immer mehr probiert und die Grenzen ausgetestet. Bei den kosmetischen Geschichten ist es aber, wie gesagt, so, man muss das nicht tun. Aber die Verlockung ist natürlich für viele groß und damit wird natürlich auch versucht, Geld zu machen.
Also diese Konzerte in Fortnite gab es auch schon von Travis Scott, Eminem oder Ariana Grande. Was passiert dann mit der Fankultur, mit der Fanbindung? Ich kaufe mir dann zum Beispiel mein Daft Punk Helm. Ist das eine Erweiterung von Fankultur? Werden dann neue Fans generiert und tauschen die sich auch untereinander aus?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das für die KünstlerInnen gerade spannend ist, um ein neues Publikum zu erreichen, weil jetzt vielleicht nicht alle Fortnite-Spieler sind minderjährig, aber es ist dann nochmal eine andere Zielgruppe für Künstler, gerade wie Daft Punk, die ja auch schon seit den 80er Jahren mit dabei sind. Von Travis Scott haben vielleicht schon mehrere Leute gehört. Nina Chuba war die erste deutsche Künstlerin, die in Fortnite ein Konzert gegeben hat. Und das ist natürlich für die auch Werbung. Und ich glaube aber auch, dass das für die vor allen Dingen spannend ist, um nochmal ein neues Publikum ranzuholen und diese virtuelle Erlebniswelt, die ich gerade eben schon angesprochen habe, ist auch für Unternehmen mittlerweile eine neue Art, Werbung zu machen in Videospielen. Das gibt es zum Beispiel auch in Roblox, wo es dann den Adidas Store gibt, wo dann neue Produkte zur Weltmeisterschaft oder ein neuer Schuh vorgestellt wird und dann so eine Produktwelt erschaffen wird, wo sich dann die Spielenden umschauen können sozusagen.
Wenn wir allgemein auf Fortnite schauen, ich hatte das ja gerade schon angesprochen, dass das Spiel auch immer wieder in der Kritik ist. Du als Gaming-Experte, wie stehst du dazu, zu den positiven und negativen Effekten?
Also ich würde bei Fortnite würde ich vor allen Dingen die Art und Weise, der, wie das Produkt verkauft wird, wo wir gerade eben drüber gesprochen haben, eben mit diesem, ich verpasse etwas, wenn ich mir jetzt nicht dieses Outfit hole, meine Freunde haben das, ich möchte das auch haben, jetzt sehe ich jemanden da drin und ich bekomme es nicht mehr. Und das sehe ich kritisch, insbesondere bei Minderjährigen, weil die dann eben schnell dazu verleitet werden, da Geld auszugeben. Das Spiel selber, klar, man hat Waffen in der Hand und man schießt auf andere. Es ist aber eine sehr comichafte Darstellung in dem Spiel, die dann deutlich unter dem Gewaltgrad ist, wie jetzt zum Beispiel andere Spiele in diesem Genre. Also es ist durchaus eine sehr überzeichnete Art und comichafte Art der Gewalt, die man in dem Spiel hat. Ich finde, da sollte man eher immer mehr drüber nachdenken, wie schützen wir Kinder und Jugendliche vor der Gier der Entwickler. Das trifft auf Fortnite zu, das trifft zum Beispiel auch auf FIFA zu. Ein Spiel, wo man jetzt nicht unbedingt sagen würde, das steht unter dem Verdacht, besonders gewalttätig zu sein. Aber da gibt es eben Konzepte, die darauf ausgelegt sind, dass ich besonders viel Geld in diesem Spiel ausgebe, um an gute Spieler zum Beispiel zu kommen. Und das ist das, was ich finde, sollte mehr kritisch diskutiert werden.
Also, dass das Spielen an sich sozusagen im Vordergrund dann steht.
Genau.
Ja, wir hören jetzt mal rein bei Daft Punk mit dem sehr bekannten und markanten Around the World. We'll be right back. französische Hausduo Daft Punk mit Around the World. Ein Hit aus dem Jahr 1997 vom Album Homework. 2021 haben sie sich aufgelöst. Jetzt waren sie aber nochmal zu erleben im Videogame Fortnite. Und darum geht's auch. Gaming und Popkultur. Zu Gast Journalist Tobias Kirchner. Und wir blicken jetzt auf die professionelle Seite des Gaming, auf E-Sport. Und da haben wir einen Beispielsong, nämlich von Stray Kids, die Nummer Ceremony, mit vielen Gaming-Anleihen. So eine ganze Gaming-Ästhetik ist da in dem Video zu sehen. Stray Kids, das ist eine südkoreanische Gruppe der vierten K-Pop-Generation. 8 Mitglieder gibt es da und K-Pop, das sind ja ohnehin die absoluten Profis in popkultureller Vernetzung. Verschiedene Genres, globales Marketing, Einsatz moderner Technologien in der Fankommunikation. Und jetzt haben sie eben auch noch diese personelle Verknüpfung, denn am Ende des Videos ist eine sehr markante Persönlichkeit aus der E-Sport-Szene zu sehen. Lee Sang-yeok, besser bekannt als Faker. Tobias, Faker, was für einen Stellenwert hat dieser Herr für die Gaming-Community, für den E-Sport?
Also ich würde mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass er die erfolgreichste und prominenteste Person im E-Sport ist, die es heutzutage gibt, weil er einfach schon unglaublich lange dabei ist, sehr erfolgreich im Spiel League of Legends, mit seinem Team dreimal hintereinander die Weltmeisterschaft gewonnen hat und gleichzeitig auch diesem Team sehr lange treu geblieben ist, sich jetzt auch in das Team eingekauft hat, schon angekündigt hat, dass er auch als Funktionär dort weiterhin aktiv sein möchte bei dem Team. Also er ist sozusagen der Dirk Nowitzki unter den E-Sportlern. Und in dem Video, was ich ganz spannend finde, taucht er dann ja am Ende auf und ist derjenige, der sie alle steuert. Und in dem Spiel, in dem Video gewinnen die Mitglieder der K-Pop-Gruppe ja auch in dem, was sie tun. Und das passt zu Faker dann auch ganz gut.
Erzähl noch mal kurz, League of Legends, das ist ja so ein Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiel mit verschiedenen Rollen. Da ist, glaube ich, dieses strategische Denken und die Position, auf denen man spielt, auch sehr, sehr wichtig, oder?
Ja, eigentlich, wo wir gerade eben schon beim Basketball waren, kann man so League of Legends ganz gut damit vergleichen. Es gibt dann eben verschiedene Positionen, wo man eine taktische Rolle hat, die sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel, man ist dann einfach nur die ganze Zeit auf der Karte unterwegs und sorgt dafür, dass sein Team stärker wird oder mehr Ressourcen bekommt. Oder man ist dafür da, dass man eine defensive Rolle einnimmt oder dann am Ende den meisten Schaden gegen die Gegner austeilt und sozusagen am Ende das Spiel gewinnt.
Und wenn wir uns mal die Fankultur im E-Sport angucken, was kann da womöglich die Musikbranche auch von lernen oder wo gibt es da auch Überschneidungen?
Was beim E-Sport sehr stark ist, ist die Identifikation mit den unterschiedlichen Personen in den Teams. Und das passiert vor allen Dingen durch eine Nähe, also durch eine Plattform wie Twitch. Das ist ähnlich wie YouTube, da wo überwiegend Leute live streamen, aus ihrem Zuhause meistens. Sind auch sehr viele professionelle E-Sportler aktiv, die dann eben sich beim Training filmen oder auch bei der Turniervorbereitung oder einfach, wenn sie mal ein anderes Spiel spielen. Und so kommt man diesen Personen sehr viel näher. Ich kann da ein Beispiel nennen aus World of Warcraft, was auch immer noch als E-Sport-Titel aktiv ist. Der erfolgreichste Teamchef aus World of Warcraft ist ein sehr, sehr erfolgreicher Twitch-Streamer und streamt jeden Tag mehrere Stunden, teilt mit den Leuten, wie sie sich auf den nächsten Wettkampf vorbereiten, analysiert. Und man kann da eben auch als jemand, der das Spiel selber spielt, ganz viel mitnehmen. Und das ist ja das Schöne, wenn ich jetzt Fußball schaue, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass ich auch nur annähernd an das Level komme wie ein Cristiano Ronaldo. Wenn ich beim Videospiel zuschaue, klar ist die Wahrscheinlichkeit da auch gering, dass ich professioneller E-Sportler werde und damit reich werde, aber ich kann dasselbe Spiel spielen, habe dieselbe Ausgangslage, dieselbe Infrastruktur und kann von den Tipps nochmal viel mehr profitieren, als wenn mir ein Profisportler sagt, wie er gegen den Ball tritt.
Also genau, die Interaktion, die Gamification, die Nähe, der Austausch, die Identifikation ist dann noch viel höher, weil im Endeffekt ist es jetzt nicht so wie beim Fußball, dass man irgendwie 80 Millionen Bundestrainer hat und alle geben ihren Senf dazu, sondern da kann man dann eben auch richtig selber aktiv werden und sich verbessern.
die Nahbarkeit ist halt einfach viel größer. Und das geht wahrscheinlich auch genauso für die Musikbranche, dass einfach die Barriere niedriger ist, als wenn ich jetzt rausgehe und ich muss ein Instrument lernen, ich muss Leute finden, mit denen ich Musik mache, ich brauche einen Plattenvertrag, ich muss irgendwo was finden, wo ich auftreten kann. Das ist ja ein Prozess, der über Jahre immer dauern wird. Und bei einem Videospiel, wenn ich gut bin und viel Zeit investiere, kann ich zumindest innerhalb, sage ich jetzt mal, von 1, 2, 3 Jahren in einen Kosmos kommen, der zumindest nahe an diesem Level dran ist. Dass ich dann nachher noch diesen letzten Schritt mache, ist dann natürlich auch eher selten. Das ist dann ein kleiner Prozentteil der Spielenden, die wirklich dieses Level erreichen und auch davon leben können. Aber das Eintrittslevel ist halt viel niedriger als beim Sport oder in der Musik.
Wenn wir uns E-Sport mal global anschauen, wo ist da eigentlich die Akzeptanz am höchsten und wo sind so die internationalen Hotspots?
Also ist es im Herkunftsland von Faker in Südkorea, ist E-Sport schon seit den frühen 2000ern gesellschaftlich ein Riesending. Es gibt Stadien, Arenen, große Turniere. China ist sehr weit, allgemein viele südostasiatische Länder sind große E-Sport-Schwerpunkte und viele der Top-E-Sportler kommen auch aus diesen Ländern. Es gibt aber auch europäische Top-Teams, also zum Beispiel das große Dota-Turnier, das Konkurrenzspiel von League of Legends, wo zwischenzeitlich Preisgelder von an die 40 Millionen an das Siegerteam ausgeschüttet wurden. Da gab es auch sehr erfolgreiche europäische Teams zum Beispiel.
Und wie ist es so um die Akzeptanz bestellt? Also E-Sport wird ja häufig noch belächelt, so ist es kein richtiger Sport. Und wie siehst du das?
Ja, es gab ganz viele Jahre die Diskussion, sollte E-Sport olympisch werden? Und der Olympische Sportbund hat sich dem immer so ein bisschen, oder auch der IOC hat sich dem immer so ein bisschen verweigert. Und wenn dann eben nur dem realen Sport nahe Spiele, da gab es dann sehr obskure Momente. Ich glaube, bei den letzten Olympischen Spielen, wo dann ein Bogenschieß-Handyspiel Teil der virtuellen Olympischen Spiele war. Und ich glaube, der E-Sport ist an einem Punkt, wo das nicht mehr nötig ist. Was ein großer Meilenstein jetzt war, ist in Deutschland die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für E-Sport-Vereine, was natürlich einfach auch nochmal finanziell nochmal neue Möglichkeiten eröffnet und auch bei der Förderung. Aber generell ist der E-Sport auch kommerziell einfach schon an einem Punkt, wo die Akzeptanz unter Investoren und auch im Publikum einfach so groß ist, dass da der Markt schon vorhanden ist, um dem E-Sport eine tolle Zukunft zu bescheren.
Und wenn du sagst, dass zum Beispiel Südkorea oder China so Hotspots sind für E-Sport, bleiben die Teams dann unter sich in den Ländern oder gibt es da auch interkulturelle Verknüpfungen?
Es ist schon oft so, dass südostasiatische Teams meistens auch aus ausschließlich südostasiatischen Spielenden bestehen. Aber so die europäischen Teams, kommen halt aus allen möglichen unterschiedlichen Ländern und die kommen alle zusammen bei den Turnieren. Also ich bin ziemlich sicher, dass es da viel kulturellen Austausch auch gibt. Die Turniere sind auf der ganzen Welt, zum Beispiel das große Dota-Turnier war im vergangenen Jahr in Hamburg. Und da kommen dann aus allen Ländern der Welt kommen die Teams zusammen und treten gegeneinander an. Und dasselbe gilt dann auch für die Fans.
Ich habe vor einiger Zeit eine chinesische Dramaserie gesehen, Falling into Your Smile aus dem Jahr 2021. Die war so im E-Sport-Setting angesiedelt und es ging um eine Gamerin, die eben in einem ansonsten männlichen Team gespielt hat. Wie divers und inklusiv ist denn die Gaming- und E-Sport-Community mittlerweile?
Ja, da muss man leider sagen, dass ähnlich wie in anderen Sportarten es für Frauen nach wie vor schwierig ist, vom E-Sport auch leben zu können. Da geht es um die Preisgelder, es geht aber auch um die Akzeptanz und es geht auch um den Weg in das Profi-Dasein. Weil wir haben jetzt viel positiv über Gaming gesprochen, aber es gibt dann auch die dunklen Seiten der Community. Es wird Frauen im Gaming allgemein nicht leicht gemacht, gerade diejenigen, die kompetitiv teilnehmen wollen. Wenn man da rauskommt, hinter dem Account steckt eine Frau, dann muss die sich schon mehr beweisen oder kriegt auch leider andere Sachen ab als ein männlicher Kollege. Und es gibt auch nur sehr wenige E-Sportlerinnen, die wirklich Preisgelder, die auch nur annähernd in den Dimensionen unterwegs sind, die ihre männlichen Kollegen eingefahren haben.
Hast du da Vorschläge, wie sich das ändern und verbessern lässt oder was ich da tun muss?
Ja, es wird immer mal wieder versucht, dass Teams mit Frauen mehr gefördert werden finanziell. Und Ja, ich glaube, die Community muss dafür einfach offener werden. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass mittlerweile, ganz interessant, die Aufteilung von männlichen und weiblichen GamerInnen ist nahezu also 50-50. Aber in kompetitiven Spielen kippt das sehr stark in die männliche Richtung. Und dadurch ist natürlich auch die Auswahl von den Leuten, die es an die Spitze schaffen, sehr männerlastig zwangsläufig. Und was ich, glaube ich, mal spannend finden würde, weil das ist ähnlich auch wie im Sport, dass die Teams sehr stark geschlechtergetrennt sind. Also es gibt dann ein männliches Dota-Team und ein weibliches Dota-Team von einer Organisation. Und man könnte vielleicht mehr versuchen, diese Teams auch zu mischen, weil man eben ja diese körperlichen Unterschiede, die man im Fußball zum Beispiel hat, da ja eigentlich nicht hat am Computer.
Ja, also da ist noch Luft nach oben, aber es geht voran, hoffentlich. Zum Thema E-Sport hören wir jetzt nochmal rein in Ceremony von Stray Kids aus dem Jahr 2025 vom Album Karma.
Forward, we missing more power and we're gonna dominate popping. Just shit cause you being your topping. Guarantee that soon by the topping. No one, nobody can stop me. Soon by the knock, get a dome ducky. Jump up like a pop up, toast a lip. Working off time, that ratio got us going worldwide. Thirsty day night, they put us in the desert, but we survive. Busy keeping our life, don't like that we're getting all the spotlight. Listen to the war cry. Come. Hip hip, hey! Hip hip, hey! Hip hip, hip hip. Did it, sold it, jello, wah, slide, bungee, kiss, mwah. But I didn't sound much a bouquet, but I need to sound on the bouquet. But put in a cocktail, sag a yop there, but that's okay. So I'll come at the trombe. I feel like, oh, Joe, boom, boom, boom. You and I, let's go celebrate. Something I'm talking about. Big, big, touch in emergency. We don't care, show you the budget shit. Yo, joke, look at our paradise. Oh, the guy, you got your sound back. Yeah, she book, okay. Working off time, the ratio got us going worldwide. Thirsty day night, they put us in the desert, but we survive. Music giving our life, I like them, we're getting all the spotlight. Yeah, listen to the war cry. Come on. Hip hip, hey! Hip hip, hey! Hip hip, hip hip.
Yeah, we gon' celebrate cause we got good come. Gotcha, come.
Yeah, we gon' celebrate cause we got good come.
Stray Kids mit Ceremony hier beim Nachtclub Überpop mit Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast Tobias Kirchner. Wir reden über Gaming und Popkultur. Die Sendung neigt sich schon wieder dem Ende, aber Tobias, du hast uns noch ein ganz aktuelles Beispiel mitgebracht, wie eng Gaming und Popkultur miteinander verzahnt sind. Und zwar der Song First Light von Lana Del Rey. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich habe das Beispiel rausgesucht, nicht nur, weil es super aktuell ist. Das Spiel ist jetzt im Mai erschienen, sondern weil es auch nochmal so den Stellenwert zeigt, den Videospiele mittlerweile haben als popkulturelles Gut. Lana Del Rey als super erfolgreiche Sängerin wurde schon, weiß ich nicht, seit Jahrzehnten gefühlt, nee, so lange ist sie noch nicht aktiv, aber wurde schon länger gefordert als Sängerin eines James Bond Soundtrack-Titelsongs. und macht das jetzt exklusiv für das neue Videospiel. Und das fand ich nochmal so besonders. Es ist auch ein total klassischer Bond-Track mit allem, was dazugehört, dass ich das hier gerne nochmal mit in die Sendung bringen wollte.
Und das James-Bond-Spiel heißt auch 007 First Light. Und ja, in bester Bond-Song-Tradition hat sie da eben auch so dieses dramatische Theatrale drin. Ich finde das ganz interessant, weil sie ja 2015 den Song 24 für den Bond-Film Spectre eingereicht hat, wie du ja schon erzählt hast. Und damals wurde sie aber abgelehnt und dann ist die, eine Nummer von Sam Smith, Writings on the Wall, hat dann das Rennen gemacht. Und im Endeffekt ist Gaming ja dann im popkulturellen Bereich auch so eine Art Expansionsmöglichkeit, um nochmal andere Verbreitungswege zu finden, oder?
Ja, so könnte man das auf jeden Fall sehen. Also es passiert auch immer wieder, dass bekannte KünstlerInnen Lieder beisteuern zu Videospielen und dann auch ganz exklusiv zu Videospielen beisteuern. Und ich würde das jetzt auch gar nicht so sehen, dass sie jetzt quasi das Trostpflaster James Bond Videospiel bekommen hat, sondern ich glaube, dass sie da genauso stolz drauf sein wird, wie auf den Bond-Song, den sie für Spectre hätte machen sollen, meiner Meinung nach. Der Sam Smith-Song war damals ja auch nicht so super beliebt und kriegt denn da jetzt quasi nochmal die Chance, diesen Bond-Song nachzusteuern. Und wer weiß, vielleicht kommt dann ja auch nochmal ein Film für sie.
Tobias, vielen, vielen Dank, dass du heute in der Sendung warst. Vielen, vielen Dank für deine Expertise. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Schön, dass du da warst.
Hat mich sehr gefreut.
Und natürlich noch vielen Dank an Maxi Stenglein in der Technik. Biggie Pop sagt Ahoi und Tschüss mit Lana Del Rey und First Light.
Run into the sunlight, it's the first light of day when you wake. Is it real or is it fake? Your strength is your youth just. Surprised to see you running towards the sun. It's just to watch you.